In der heutigen Sendung vom Auf geht's der Reha-Podcast geht's um eine Spende und um Frühförderung. Mehr nach dem Intro.
Auf geht's der Reha-Podcast, der Podcast von Reha-Management Nord. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsvertretungen und Versicherungen.
Ja, heute wollen wir mit einem spannenden Thema weitermachen und wie ich schon im Intro sagte oder vor dem Intro sagte, geht es um ein spannendes Thema. Das spannende Thema heißt Frühförderung, aber auch um eine große, große Bitte von uns beiden. Und damit wir auch alle wissen, wer neben mir sitzt, vielleicht magst du dich kurz vorstellen.
Ja, mein Name ist Annette Kempe. Ich bin hier Geschäftsführung bei der Frühförderung Regenbogen. Unsere Einrichtung gibt es mittlerweile seit 28 Jahren und hier in Ankum sind wir seit 15 Jahren. Und wir beschäftigen uns mit Kindern, die Behinderungen oder Entwicklungsverzögerungen haben im Alter zwischen 0 und 6, manchmal auch 7 Jahre, wenn sie von der Schule zurückgestellt werden, und fördern und begleiten die Kinder.
Okay. Warum sprechen wir miteinander? Zwei Themen. Einmal das Thema Spende, was wir noch einfließen lassen werden. Und das andere Thema ist halt, die Erfahrung von mir ist, dass es Menschen gibt, die zum Beispiel ein Kind haben nach einem schweren Schädel-Hirntrauma durch einen Verkehrsunfall, aber auch Kinder, die durch einen Geburtsschaden, also dass bei der Geburt was nicht gut funktioniert hat und das Kind hat letztendlich einen Hirnschaden erlitten, manchmal Probleme haben, die Frühförderung in Anspruch zu nehmen. Das hat viele Gründe, unter anderem ein Schamgefühl, gerade wenn Eltern zum Beispiel den Verkehrsunfall selbst mit verursacht haben. Aber das ist auch teilweise Unwissenheit. Und wer kann es besser erklären, was eigentlich eine Frühförderung ist, als du, Annette? Mhm. Du hast schon gerade gesagt, von 0 bis 6 Jahren sind die Kinder hier, manchmal auch 7 Jahre, wenn sie halt ein bisschen später zur Schule kommen. Wer trägt euch eigentlich?
Ja, der Kostenträger ist in unserem Fall der Landkreis Osnabrück. Das heißt, Eltern, die diese Maßnahme in Anspruch nehmen wollen, können einen Antrag dort stellen. Dann wird nochmal das Gesundheitsamt zwischengeschaltet, weil es ja auch immer eine Instanz braucht, die dann sozusagen das Problem in Anführungsstrichen feststellt und begutachtet. Und dann geht es zurück zum Kostenträger. In der Regel wird es dann genehmigt und die Eltern haben dann erstmal für ein Jahr lang die Förderung sicher und kommt auch keine Kosten auf die Familien zu.
Okay, gut. Was ist so der Ansatzpunkt? Also wichtig ist halt immer, dass Eltern auch selber drüber nachdenken, ihr Kind mal, ich will mal sagen, überprüfen zu lassen, ja, oder zu schauen halt. Bei 0 Jahren, da fängt es ja bei euch an, kann ich mir vorstellen, das ist unheimlich schwierig. Und ich habe leider auch die Erfahrung gemacht, dass Kinderärzte manchmal ein bisschen überfordert sind. Die machen ihre U-Untersuchungen und sagen, ja, das wächst sich aus.
Ja.
Und wo dürfen Eltern drauf achten? Wo sagt ihr so als Team hier auch, Mensch, da hätte aber schon mal ein halbes Jahr, ja, früher was passieren können?
Das ist ganz unterschiedlich. Also bei den ganz, ganz jungen Kindern, wo tatsächlich nach der Geburt schon festgestellt wird, da ist an irgendeiner Stelle was schwierig, übernehmen es oft die Kliniken, die Ärzte und werden manchmal auch schon den ersten Kontakt zu uns knüpfen, sodass wir dann von unserer Seite den Kontakt zu den Eltern aufnehmen, um es denen ein Stück weit leichter zu machen. Wenn die Kinder ein bisschen älter sind und es eher so um klassische Entwicklungsverzögerungen geht, fällt uns auf Eltern, die ihr erstes Kind bekommen, vielleicht auch aus familiären Situationen noch nicht so viel Erfahrung mit Kindern haben, dass die gar nicht unbedingt so ein Auge dafür haben, wann ist irgendwas unsicher, wann hat mein Kind Probleme. Ist es das zweite, dritte Kind, dann läuft das ganz, ganz anders. Die Eltern sind ganz früh alarmiert, melden sich deutlich früher. Und ansonsten sind es halt manchmal die Kinderärzte, aber viel auch die Krippen,
ja,
und die Kindergärten, die Eltern dann darauf aufmerksam machen. Da müssen wir mal genauer hingucken.
Gibt es eigentlich für Krippen und so ein Schulungsprogramm von euch, dass ihr da aktiv hingeht und sagt, guckt bei den Kindern da und da nach oder macht ihr sowas nicht?
Haben wir schon mal deutlich mehr gemacht, weil es früher so war, dass die Diagnostik tatsächlich die Frühfördereinrichtungen gemacht haben. Seitdem das Gesundheitsamt zwischengeschaltet ist, ist unsere Erfahrung, dann müssten die Familien zwei Diagnostiktermine machen. Einmal bei uns, aber nochmal wieder im Gesundheitsamt. Deswegen haben wir uns da ein Stück weit zurückgezogen. Aber wenn der Bedarf besteht, die Fachleute aus Kitas oder Krippen das Gefühl haben, wir sind uns auch nicht so ganz sicher, dann machen wir das natürlich.
Ja, okay. Ja gut, im Thema Schädel-Hirntrauma ist es halt so, dass neuropsychologische Unfallfolgen ja so bis zum dritten Lebensjahr ja praktisch keine Rolle spielen. Da hatte ich auch mal mit dem Herrn Ralf Heindorf eine Sendung zugemacht. Der hatte das auch erklärt, dass bis zum dritten Lebensjahr Neuropsychologie schwierig bis gar nicht einschätzbar ist und es geht erst dann los. Aber halt Motorik spielt halt auch oft eine Rolle oder so. Wie ist das bei euch und was habt ihr für Möglichkeiten, die Kinder zu unterstützen und wie oft kommen die zu euch?
Mhm. Der klassische Rhythmus bei Frühförderung ist einmal in der Woche. Aber wir haben auch die Möglichkeit bei Kindern, wo wir merken, na, die Unterstützung bedarf vielleicht doch noch einer höheren Intensität, dann können wir das auch erhöhen. Und gerade bei den Familien, von denen du sprichst, spielt die Elternarbeit eine riesengroße Rolle, weil da eine große Verunsicherung bei den Eltern ist, die gar nicht so genau wissen, was kommt jetzt auf uns zu, an wen müssen wir uns noch alles unterstützend wenden. Und dann ist es oft so, dass wir unseren Fokus tatsächlich mehr auf die Elternarbeit legen. Was nicht heißt, dass wir das Kind vernachlässigen, aber schon auch gucken, so, wo ist hier der Bedarf und wer braucht hier gerade was? Und dann stellen wir uns da individuell drauf ein.
Okay, gut. Das heißt also, euer Team muss genau gucken, sich gut abstimmen oder so. Und ja, ist eigentlich mehr Elternarbeit. Mhm. Ja, okay. Ja, ich musste anderes Thema, also gehört jetzt nicht zur Frühförderung, aber so ein bisschen auch ans Hundetraining denken. Da gibt es ja einen Menschen, der ist Martin Rütter und der sagt auch immer, er arbeitet nicht mit Hunden, sondern mit dem Besitzer. Mhm. Das scheint ja so ähnlich dann zu sein.
Ja,
ne?
Ja.
Ja, ist auch logisch, weil die Eltern den ganzen Tag mit dem Kind zusammen sind und natürlich das auch, was ihr an Therapiemöglichkeiten anbietet, auch mit integrieren können in den Alltag halt. Ne? Also das Motorik, Zähne putzen, solche Geschichten.
Ja, genau. Na,
okay. Was bietet ihr konkret an Therapien hier an?
Also wenn es um Motorik geht, und nochmal zurück, abhängig davon, wie alt das Kind ist, wenn es die ganz, ganz jungen Kinder sind, dann macht es selten Sinn, dass die Familien hier zu uns in die Einrichtung kommen, weil bis das Kind verpackt ist und ins Auto, dann ist es womöglich schon wieder müde und kommt schon völlig erschöpft hier an.
Okay.
Dann arbeiten wir viel zu Hause und nehmen dann das Equipment, was wir zur Verfügung haben, bezogen auf Hausfrühförderung, so nennt es sich, mit in die Familien.
Mhm.
Wenn die Kinder etwas älter sind oder man auch aus welchen Gründen auch immer entscheidet, dann nutzen wir gerne unsere Räume, weil wir hier Motorikräume haben, wo man vielleicht nochmal andere Materialien mit nutzen kann, wie verschiedene Untergründe, vielleicht mal eine schräge Ebene, was man halt nicht ins Auto sich packen kann und
ein Teil sehen.
Beine schaukeln,
Abschaukeln oder so.
Genau. Zu Hause. Also alles, was nochmal die verschiedensten Wahrnehmungsbereiche und auch die Motorik anspricht, da nochmal unterstützend tätig zu werden.
Okay, was sind so Punkte, wo Eltern genau drauf achten sollten? Was sind so Klassiker, gibt es vielleicht bei euch, wo die dann sagen sollten, okay, du hast ja vorhin gesagt, so wenn es zweite, dritte Kind da ist, dann haben die Eltern schon ihren Radar aufgestellt und sagen, okay, da stimmt was nicht. Aber wenn es jetzt das erste Kind ist und vielleicht die Kita nichts sagt, der Kinderarzt nichts sagt und man trotzdem sich unsicher ist, was sind so Klassiker?
Ich glaube, die dürfen tatsächlich so ihrem eigenen inneren Instinkt folgen und sich ruhig trauen. Und das ist meine Erfahrung, mal lieber einen Schritt zu viel machen als einen Schritt zu wenig.
Mhm.
Und das kann sein, dass es eine Unsicherheit im Schlafen gibt, wo die merken, ach Mensch, irgendwas fühlt sich da komisch an, da darf man nachfragen. Gerade motorische Entwicklung, wo man vielleicht denkt, ja, vergleichen ist immer schwierig, aber trotzdem das Gefühl hat, ach, irgendwie beobachte ich das bei anderen Kindern anders. Da darf man nachfragen. Und Sprache ist oft der Klassiker. Also, wenn es da zu Unsicherheiten und man so das Gefühl hat, irgendwie habe ich das Gefühl, mein Kind versteht mich vielleicht auch nicht richtig oder produziert auch dementsprechend keine Laute. Da geht es einfach darum, lieber mal einmal zu viel fragen als zu wenig und sich da trauen. Ich glaube, das ist so das Zauberwort.
Genau, da sind wir wieder beim Schamgefühl, was wir vorhin mal so hatten. Das ist bei vielen Eltern wirklich schwierig halt auch. Nur die sagen, ja, ich will ja mein Kind normal haben, und dann wird Zeit genommen. Und ihr habt ein Projekt vor, beziehungsweise Da sind wir auch rüber in Kontakt gekommen. Es geht um etwas, was den Kindern in eurem Einzugsgebiet, das ist ja Bramsche, Artland und so weiter, auch helfen soll. Vielleicht magst du das mal kurz erklären, worum es da konkret geht.
Ja, also wie ich ja eben so ein bisschen schon erklärt habe, braucht es dann doch auch manchmal verschiedenste Materialien, um die Kinder zu unterstützen. Und wir hatten jetzt von einer Institution die Möglichkeit, das nennt sich Sinnesanhänger, also Anhänger im Sinne von PKW-Anhänger. Und da würden uns verschiedenste Materialien zur Verfügung gestellt, schwerpunktmäßig für den Bereich Wahrnehmung und Motorik. Und wir hätten die Möglichkeit, halt eben diese Materialien für unsere Arbeit zu nutzen. Und es sind dann nochmal eher Materialien, wo man sich vorstellen kann, vielleicht wie so Vibrationsboard, irgendwas im visuellen Bereich, aber dann auch eher ein bisschen komplexere Dinge, die wir jetzt hier sonst im Alltag vielleicht so nicht nutzen. Und da gibt es halt die Möglichkeit, dass man über ein Sponsoring diese Materialien mit unterstützen könnte.
Okay, das heißt, es kommt direkt den Kindern, mit denen ihr ja schon zusammenarbeitet, ne, wirklich zugute. Und das Behandlungsspektrum wird dadurch natürlich größer.
Ja.
Okay. Spendennummer etc. werden wir bei uns auf der Homepage mit verlinken. Und genau, wie lange wird dieser Spendenaufruf noch dauern, damit wir mal ein bisschen halt auch ein Zeitlimit mit drin haben?
Also ich gehe mal davon aus, dass es so die nächsten 8 Wochen noch die Option dazu gibt. Und dann wird uns dieser Materialanhänger für 5 Jahre zur Verfügung gestellt, sodass wir die Materialien nutzen können und die Option dann auch ist, jedes Jahr nochmal zu gucken, okay, da müsste was erneuert werden, da ist irgendwas kaputt gegangen oder müsste erweitert werden, sodass wir da noch ein bisschen Einfluss haben.
Okay, also Leute, schaut nach auf unserer Homepage. Ich verlinke das mit dem Spendenaufruf und dann mal los. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Erstmal vielen Dank für dieses Gespräch. Du hast mich eben mit einem anderen Thema noch überrascht. Da wollen wir jetzt aber auch dann gleich, weil es auch ein wichtiges Thema ist, gerne nochmal gleich eben noch ein Gespräch führen und das werdet ihr dann in 2 Wochen im Auf geht's der Reha-Podcast dann auch hören und sehen können. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, bleibt vor allem gesund und dann bis vielleicht in den nächsten 2 Wochen. Bis dann, tschüss!
Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha-Podcast, eine Produktion von Reha Management Nord. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.rehamanagement-nord.de.